Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Schmelztiegel mit Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Kämpfen mit vollem Einsatz. Wir alle wissen, dass es in diesem Kampf darum geht, dass wir vor Gott bestehen können, wenn er kommt. Denn die Frage ist, wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seifen der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läuten wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Wir haben gesehen, dass die Unreinigkeit in einem Zustand besteht, nämlich in der Lüge sein. Und dass die Erlösung oder die Reinheit dadurch besteht, in der Wahrheit sein. Das sind Zustände, in denen sich der Geist befindet. Entweder befindet er sich in der Lüge oder in der Wahrheit. Und jetzt wollen wir natürlich herausfinden, wie kann es dazu kommen, dass wir aus dem Zustand in der Lüge sein, in dem wir alle geboren sind, in den Zustand kommen, in der Wahrheit sein. Und aufgrund der Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, erkenne ich, dass wir dann, wenn es um den Geist geht oder wenn es um Dinge geht, die geistiger Natur sind, wir kein Modell haben, wo wir die Dinge einordnen können. Deshalb ist es das Entscheidendste, dass wir das menschliche Modell verstehen. Und ich versuche es nun mal wieder ganz strukturiert zu zeigen, damit wir Fragen beantworten können. Wo denn dieser Kampf stattfindet? Wo findet die Veränderung statt? Und wodurch findet sie statt? So, der Aufbau und die Funktionen des Geistes des Menschen. Es ist entscheidend, dass wir das verstehen. Der Geist hat, so wie jedes andere geschaffene Element, einen Eingang und einen Ausgang. Alles funktioniert als ein Kanal. Der Geist hat und ist bestimmt von seinen Bedürfnissen. Die Liebe ist die Grundlage aller Dinge. Dann hat er die Freiheit und Gerechtigkeit und die anderen Bedürfnisse sind dort alle im Geist vorhanden und erwarten, gestillt zu werden. Die kann nur der Geist von innen aus einer Bedürfnisquelle stillen. Die Art und Weise, wie er es stillt, ist, indem er von sich aus glaubt, die Information, die man ihm gibt, und durch Vertrauen sich an den Informanten bindet. Das sind die zwei Akte, das sind die zwei Aktionen, Glauben und Vertrauen, die der Geist an seinem Eingang macht. Er muss von außen, aus der Bedürfnisquelle, sich versorgen mit Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit und alles, was er braucht. Und nimmt er das rein, dann macht der Wille mit diesen Informationen etwas. Er entscheidet, was er damit tut. Und das geht dann in den Körper. So über den Willen steuern wir unseren Körper, der antwortet mit Emotionen. Das ist das Gefühl dessen, was wir gedacht haben, unbewusst. Noch bevor der Gedanke bewusst kommt, erscheint die körperliche Reaktion der Emotion. Und hier, wenn wir nicht wissen, dass die Emotion eine Folge der Entscheidung ist, dann werden wir denken, die Emotion kommt vor der Entscheidung. Nein, die Emotion kommt vor dem Bewusstsein, aber sie ist eine körperliche Reaktion auf den unbewussten, schon gedachten Gedanken und Entscheidung. So, das ist wichtig. Und dann folgt natürlich aufgrund unsere Entscheidung, unser Tun, unser Reden, unser Arbeiten und alles, was wir mit dem Körper tun, wird über den Willen, über unsere Entscheidung gemacht. Es ist nicht mein Körper, der spricht. Mein Geist spricht durch meinen Körper, durch die Gesten, die er macht, ist alles eine Wirkung meines Geistes, der entscheidet, wie er die Dinge tut und wie er den Körper nutzt. So, der Körper ist nicht fähig, von sich auf etwas zu tun, deshalb ist er ein Instrument des Geistes. Aber er ist ein Instrument des Elements, das er durch den Glauben und durch Vertrauen hereingeholt hat. So, ohne Glauben und Vertrauen gibt es keine Information, die der Geist dann mit dem Willen, aufgrund dessen der Geist dann mit dem Willen die Entscheidung trifft. So, deshalb ist der Fokus natürlich am Eingang, weil dort wollen wir wissen, was bestimmt denn, was ein Mensch glaubt und wem er vertraut. Weil er muss das tun und er muss wissen, was bestimmt denn, was er glaubt und wem er vertraut. Und das bestimmt seine Identität, das Auge, die Sichtweise. Jesus benutzt das auch in seiner Bergpredigt, wo er sagt, das Böse oder das Schalksauge und das wahre Auge oder gesunde Auge. Und dann sagt er, reiß dir ein Auge aus, ist besser, wenn es dich verführt. Da geht es nicht um ein Auge rauszureißen im physischen Sinne, sondern um ein Element zu entfernen, das dich in die falsche Richtung treibt. So das Auge, die Sichtweise, wer ich bin, ist das entscheidendste Element im Geist, weil es entscheidet, was ich glaube und wem ich vertraue. Bin ich in der Wahrheit, dann glaube ich Gottes Wort und ich vertraue ihm und binde mich an ihm. Durch diese zwei Dinge binde ich mich an Gott und nehme sein Wort auf, dann ist mein Bedürfnis nach Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit gestillt, weil all das habe ich aus ihm geholt. Er setzt das uns zur Verfügung und der Wille kann jetzt alles damit tun und alles, was er tut, ist richtig und gut. Mit dem Willen können wir nicht fehlen, weil er ist ein Instrument der Identität dessen, wer ich bin. So, wenn jetzt die Identität gewechselt wird, wenn der Zustand des Geistes in der Lüge ist, das heißt, er betrügt sich selbst, er denkt, er ist ein Gott, und wir alle sind in diesem Zustand geboren, dann ist es selbstverständlich, dass wir an Gott uns nicht binden können, sondern Satan und Menschen sind unsere Bindung. Und dann ist unser Wille nicht mehr frei. Unser Körper tut nicht mehr das, was wirklich wir tun wollen. So, das ist der erste Punkt, den wir verstehen müssen. Wir werden geboren in einem Zustand des Selbstbetrugs. Es ist ein Zustand, der steuert alle Aktionen, das ich tue. Ihr müsst ja verstehen, es ist ganz klar, das Objekt muss zuerst existieren, bevor es was tun kann. Der Geist und der Mensch musste zuerst geschaffen werden, bevor er was tun kann. So hat ihn Gott so geschaffen, dass er, wenn in der Wahrheit ist, er hat ihn ja in der Wahrheit geschaffen, alles, was er tut, richtig ist. Und jede Entscheidung ist frei, der Körper funktioniert einwandfrei. Er hat ihn in einem Zustand geschaffen, der Wahrheit. Der Mensch hat durch einen Selbstbetrug, das nur in ihm selbst stattfinden konnte, in Eva und Adam, diese Wahrheit ausgetauscht mit einer Lüge. Und so werden wir alle im Zustand der Lüge geboren. Und aus diesem Zustand sind alle Aktionen, die wir tun, ob es der Glaube oder das Vertrauen ist, oder der Wille, der bei der Entscheidung sagt, das und jenes, nicht mehr richtig. Das heißt, alles, jeder Glaube, alles Vertrauen, alle Entscheidungen sind falsch, weil wir in einem Zustand sind, der Schöpfung Gottes entspricht. So, das ist unser angeborener Zustand. Wir werden nicht angeboren mit einer Tat. Das Instrument muss zuerst existieren, bevor es handeln kann. Das Objekt muss zuerst existieren. Und zu unserer Existenz, das heißt zu dem, was wir geerbt haben von unseren Eltern und sie von ihren Vorfahren von Adam, ist der Zustand des Selbstbetrugs. Der Zustand, dass der Geist denkt, er ist ein Gott. Und wenn wir jetzt den Gedanken verstanden haben, dann ist Erlösung die Veränderung wiederum des Zustandes, damit wir wieder richtig handeln können. Das heißt, das Objekt muss repariert werden, bevor es wieder richtig tickt. Ich hoffe, dass wir das jetzt ein für alle Mal verstanden haben. So, wo muss jetzt der Ofen, wo muss jetzt der Schmelztiegel ansetzen? Und er muss dort ansetzen, wo der Geist sich selbst nicht kennt oder wo er angebunden ist. Nämlich, er muss an der Bedürfnisquelle. Dort setzt der Schmelztiegel an. Er muss uns bewusst machen, an wen unser Herz gebunden ist in Vertrauen und wem wir glauben. Oder was wir glauben. So, jetzt haben wir in der Lektion das Beispiel des verstorbenen Kindes, wie eine Familie anders reagiert wie die andere. Wie über Jahre die Menschen an dem Verlust des Kindes leiden. Wieso leiden sie am Verlust des Kindes? Weil im Zustand ihrer Lüge sie glauben, das Kind gehört ihnen. Und weil sie sich im Zustand der Lüge an das Kind mit Vertrauen binden. Damit geschieht eine Verkehrung der Abhängigkeiten. Mutter und Vater werden abhängig vom Kind, wo doch nur das Kind für eine gewisse Weile abhängig ist von Mutter und Vater. So der Geist der Eltern bindet sich ans Kind und das Kind wird jetzt ihr Ein und Alles. Das ist keine Frage, das Kind ist kostbar. Wären sie in der Wahrheit, würden sie die Kostbarkeit des Kindes schätzen als Gottes Eigentum und stirbt es, dann wären sie in dem Zustand, wo sie nicht protestieren würden gegen Gottes Entscheidung, zu sagen, naja, Gott hat sein Kind entschlossen, sterben zu lassen oder für eine Weile zur Ruhe zu legen, weil wir wissen ja, Tod ist ja nur ein vorübergehendes der Schlaf. Er hat es so entschieden und wir sind eins mit ihm in dieser Wahl seiner Gnade, was er entschlossen hat. Damit wären wir frei. Aber da wir alle geboren sind in diesem Zustand des Selbstbetrugs, sind wir alle gefangen, wenn ein Kind weggeht, wenn eine Mutter, ein Vater stirbt oder was auch immer passiert. Ich habe in allen 18 Jahren meiner Tätigkeit als Arzt immer nur ein Problem des Menschen gefunden, nämlich dass aufgrund seines Zustandes er sich an die Menschen bindet durch Vertrauen und glaubt, er braucht sie für seine Existenz. Ich sprach diese Tage mit einer Patientin, die eine schwere Schwindelerkrankung hat, weil sie in ihrem Alter, sie ist so alt wie ich, an ihrer Mutter hängt, der es nicht gut geht und die sie versucht zu helfen und zu pflegen. Und sie ist völlig überlastet, weil sie das Leben der Mutter nicht steuern kann. Und als ich sie fragte, was würde sie machen, wenn die Mutter stirbt, dann sagt sie, das wäre eine Katastrophe. Ja, das ist es, meine Lieben, das wir verstehen müssen. Wir sind abhängig, ohne dass wir es wissen. Wir können nicht unabhängig sein. Der Zustand aber, in dem wir sind, der macht uns abhängig von dort, wo wir nicht abhängig sein können. Deshalb muss die Hitze hier ansetzen, damit wir erkennen, aha, etwas stimmt da nicht. Nicht in meiner Reaktion. Weil die Reaktion erklärt mir ja nur meinen Zustand. Etwas stimmt nicht in meinem Zustand. So, die Hitze muss an der Quelle andocken. Sie muss uns die Quelle wegnehmen. Sie muss an der Quelle arbeiten, damit wir unseren Zustand erkennen. Das ist das, was wir verstehen müssen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo fühle ich den Schmerz? Wo fühlen dann die Eltern? Wo fühlt diese Patientin, die diese schwere Schwindelerkrankung hat, wo fühlt sie den Schmerz? Nun, sie fühlt den Schmerz im Körper. Weil der Wille muss das ja weitergeben, was er glaubt und wem er vertraut. Und als erstes kommen natürlich die negativen Emotionen und als nächstes kommen Schmerzen, physische Schmerzen und Krankheit. So, der Schmerz fühle ich im Körper. Es ist die negative Emotion, es ist der Schmerz und die Krankheit. Die Frage ist, wodurch entstehen Schmerzen und Krankheit? Sie entstehen durch einen gefangenen, im Zwang verhafteten Willen. Der Wille kann nämlich jetzt nicht handeln, frei zu sagen, na ja, wenn mein Kind gestorben ist, dann erlaube ich das Gott, dass es stirbt und er bleibt frei. Aber das kann er ja nicht, weil sein Zustand ihn an das Kind bindet oder an die Mutter oder egal, an welche Liebesquelle wir uns binden. In dem Moment, wo ich an diese Liebesquelle gebunden bin und sie geht mir abhanden, muss mein Wille jetzt aufgrund des Zustandes des Selbstbetrugs Zwang ausüben. Er will das Kind erwecken. Er will die Mutter am Leben erhalten. Er muss jetzt etwas versuchen, was er nicht kann. Das ist Zwang. Und er tut es, weil es ja um ihn geht. Der falsche Zustand macht, dass der Wille nicht mehr frei ist. Er tut, was er nicht will. Nimmt sich völlig gefangen. Und dann ist es doch selbstverständlich, dass der Körper durch einen gefangenen Willen krank wird. Ich habe alle Patienten, die ich untersuchen konnte und mit denen ich gesprochen habe, ich habe nur eine Position des Willens gesehen. Und das ist seine Gefangenschaft. Ein nicht gefangener Wille, ein nicht zwanghafter Wille macht nie eine Krankheit. Er ist aber nur die Folge des Zustands, der sich von etwas ernährt, wo er sich nicht ernähren kann. Um wen dreht es sich im Kampf? Nun, wer bin ich? Ist die entscheidende Frage. Weil das ist der Zustand, in dem wir geboren sind. Wo ist der Hauptfehler im Kampf? Und die Menschen gehen bis zum Äußersten. Aber sie gehen zum Äußersten an der falschen Stelle. Sie wissen nicht, worum es im Kampf geht und deshalb wissen sie auch nicht, wo der Kampf gekämpft wird. Wird der Kampf äußerlich gekämpft oder wird der Kampf innerlich gekämpft? Nun, da es ja um einen Zustand geht, kann der Kampf nur innerlich gekämpft werden, nicht äußerlich. Er orientiert sich nur an den äußeren Quellen, weil er von denen abhängig ist. So, ich muss also verstehen, es dreht sich im Kampf um meinen Zustand, um wer ich bin. Das ist das, worum es sich dreht. Und das ist das, was richtiggestellt werden muss im Kampf. Aber jetzt, das ist eines der Hauptprobleme des Menschen, der nicht kennt, um was es geht, dass er sich versucht, seinen Willen, der unter der Herrschaft eines falschen Zustandes ist, zu kontrollieren. Jetzt setzt er alles dran, um seinen Willen zu kontrollieren in einem verkehrten Zustand. Die Mutter, die das Kind verliert, die versucht, sich zusammenzureißen, die versucht, hier irgendetwas zu machen, der andere versucht das andere. Und jeder versucht dann auch natürlich zu denken und sich irgendwelche Sachen zurechtzulegen. Aber solange der Mensch in dem Zustand des Selbstbetrugs bleibt, hat er nie eine Chance, einen freien Willen zu haben, nicht gefangen zu sein. Ich frage die Patientin, der Tod der Mutter, hat er dich benachteiligt im Leben? Jeder sagt ja. Hat dich der Tod des Kindes benachteiligt? Hast du dadurch einen persönlichen Verlust erlebt? Und ausnahmslos sagen sie alle ja. Und damit weiß ich, sie sind in dem Zustand des Betrugs, ganz egal, welche Religiosität sie an den Tag legen, ganz egal, wie viel sie beten, ganz egal, wie alle Regeln des äußerlichen Reinheit halten, sie sind innerlich unrein. Und damit haben sie nichts erledigt durch ihre äußerliche, durch den Willen versuchte Freiheit zu erreichen. Sowas gibt es, sowas funktioniert nicht. Deshalb müssen wir wissen, worum dreht es sich im Kampf? Worum dreht es sich im Kampf? Und der Paulus hat ja viele Dinge geschrieben über diesen Kampf, weil er hat ja gesagt, ich kämpfe in diesem Kampf. In Kolosser 1 hat er das sehr schön gesagt. Kolosser 1, Vers 28 und 29. Kann ich vielleicht noch vorher lesen. Denn wie ab Vers 24. Nun freue ich mich in meinem Leiden, dass ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was noch mangels an Trübsalen in Christus, für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde, welche ich ein Diener geworden bin nach dem göttlichen Predigtamt, das mir gegeben ist unter euch, dass ich das Wort Gottes reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von der Welt her und von den Zeiten her. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, welchen Gott gewollt hat, kundtun, welcher da sei der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, der da ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Denn wir verkündigen und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf dass wir darstellen einen jeglichen Menschen vollkommen in Christus, Jesus. Daran ich auch arbeite und ringe nach der Wirkung des, der in mir kräftiglich wirket. Nun, wenn wir jetzt kein Modell haben vor uns, oder nehmen wir nochmal einen Text, der häufig zitiert wird, und die eine Seite zitiert nur immer die Hälfte des Zusammenhangs, weil jeder kann sich ja in der Bibel aussuchen, was er gerade so für sich richtig hält. Philipper 2, Vers 12. Also, meine Liebsten, wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch nun vielmehr in meiner Abwesenheit, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murmeln und so weiter und ohne Zweifel. So, Furcht und Zittern, und Gott tut, denn Gott ist, der in euch wirkt, beide das Wollen und das Vollbringen. Und wenn wir jetzt nicht die Angaben haben über den Geist, über seine Fähigkeiten, seine Funktionen, dann wie sollen wir das je verstehen? Wie sollen wir je wissen, was gemeint ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Sind wir dann besessen? Was ist es denn, das, worum es geht? Wo findet der Kampf statt? Wem schreibt denn die Schrift? Findet der Kampf statt dort, wo man unbewusst ist? Sicherlich nicht. Weil nachdem wir gesündigt haben, nachdem Adam seinen Zustand verändert hat und wir alle so geboren werden, können wir ja nichts mehr ändern in unserem Herzen. Es ist ein Zustand. Aber wir haben die Fähigkeit, und das ist eine Fähigkeit der Gnade, wir können im Verstand Dinge sehen und verstehen. So, der Kampf findet im Verstand statt, weil im Verstand liegt die Wahl der Gnade. Wir können unser Herz nicht mehr verändern. Ganz egal, was wir tun. Es ist tot, es ist geschlossen, es kann sich nur an Satan und Menschen binden. Aber jetzt hat Gott die Gnade gegeben, dass wir eine Sonderwahl haben. Das ist nur eine Wahl der Gnade. Nicht etwas, was schon noch vorrätig da war im Menschen. Der Mensch war nämlich durch die Veränderung seines Zustandes im Geist, durch den Selbstbetrug, ist er tot. Das ist ein nicht wiederkehrbarer Zustand. Das ist ein Zustand, den niemand verändern kann. Und jetzt kommt der Verstand, und dort hat Gott jetzt eine Möglichkeit geschaffen, dass wir verstehen, dass wir verkehrt sind. Dass wir verstehen, dass wir verkehrt sind. So, wenn ich sehe, was mein Gefangener will, weil das kann ich ja wahrnehmen, ich bin gefangen, ich kann meine Gedanken nicht mehr kontrollieren, alles läuft quer in meinem Kopf. Wenn ich, das nehme ich ja wahr, im Bewusstsein, im Verstand. Und ich nehme auch wahr, was ich fühle. Die negativen Emotionen nimmt der Geist auch wahr. Sie sind ja bewusst, er fühlt es ja bewusst. Und er nimmt auch bewusst die Schmerzen und die Krankheit wahr. Und jetzt sieht er anhand der Wirkung seines Zustandes, der sich durch Glauben und Vertrauen an die falsche Quelle bindet und sagt, okay, was kann ich tun? Der Paulus war zu dieser Sache gekommen in Römer 7, wo er sagt, ich bin gefangen. Wo liegt eine Lösung? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dieser Gefangenschaft? Und er sagt, Gott sei Dank, es gibt eine Lösung. Also ich muss im Verstand zuerst meine völlige Unfähigkeit erkennen und ich muss im Verstand sehen, dass das, was ich im Herzen denke und der Zustand, in dem ich geboren bin, mich zerstört. Das heißt, er zwingt mich zur Selbstzerstörung. Das ist der schlimme Zustand, in dem der Geist geboren ist. Weil alles, was wir auf dieser Welt erleben, aufgrund dieses Zustandes, in dem der Geist geboren ist, ist Selbstzerstörung und Zerstörung des Umfelds, was ja natürlich auch zu Selbstzerstörung gehört. So, im Verstand haben wir gesagt, liegt die Wahl der Gnade. Was soll ich wählen? Was ist das, was ich wählen soll? Soll ich wählen, mich vom Rauchen zu lassen? Soll ich wählen, mich von einer Abhängigkeit zu lassen? Soll ich wählen, mich nicht mehr traurig zu sein, wenn mein Kind gestorben ist? Soll ich wählen, gleichgültig zu werden? Was soll ich wählen? was soll ich wählen? Steht ja hier, dass wir haben dir es offenbart, das Geheimnis, was soll ich wählen? Und wenn ich nicht weiß, was ich wählen soll, dann werde ich immer wählen in meinem Irrtum das, was anscheinend die Wirkung wegnimmt. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann und habe nur eine Wahl der Gnade. Und das ist, ich muss meinen Zustand, der mich kaputt macht, abwählen. Das ist das Kreuz. Ich muss den Zustand, in dem ich geboren bin, abwählen. Aber ich kann ihn nur abwählen, wenn ich sehe, dass er mich betrügt. Ich habe viele Menschen, die nicht glücklich sind, wenn ich ihnen erkläre, die Trauer ist die Folge des Selbstbetrugs. Weil sie sagen, nein, Trauer muss sein, ich muss jetzt ausweinen und so weiter. Nein, es ist nicht richtig. Du kannst weinen, aber du weinst ja um dich, nicht um den armen Verstorbenen. Du weinst um dich, nicht um das Kind, das nicht mehr da ist, sondern du hast ja den Verlust. Das ist ja das Nichterkennen des Irrtums. Erkennt jemand den Irrtum nicht, kann er ihn doch auch nicht aufgeben. Ich kann nur dann loswerden vom Irrtum, wenn ich ihn sehe, was er mit mir macht. Und wenn ich ihn verstehe, an welcher Stelle er da ist. Unser Anspruch auf das Leben eines anderen ist ungerechtfertigt. Unser Anspruch, dass andere uns etwas geben sollen oder nicht geben sollen, dass sie bleiben sollen oder nicht, ist nicht gerechtfertigt, weil ich wurde nicht gemacht, von anderen zu leben, sondern für die anderen da zu sein. Ich wurde gemacht, mit den anderen etwas zu tun, am Ausgang, nicht sie am Eingang zu haben. Deshalb verstehen viele, dass ich meine, wir sollen gleichgültig werden. Das kann keiner, wenn sein Kind stirbt. Du kannst gegenüber der Liebesquelle nie gleichgültig sein, weil sie ist ja dein Leben. Du lebst davon. Du hast keine andere Möglichkeit und geht sie dir verloren, bist du verloren. Hier geht es nicht darum, dass ich sage, ich lasse das Kind los. Das ist deine Möglichkeit. Das wird ja manchmal gesagt, ja, lass es los, lass den anderen los. Ich kann den anderen nicht loslassen, solange ich nicht verstehe, dass ich ihn fälschlicherweise festhalte. Es sind vier Dinge, die Gott durch den Jesaja geschrieben hat, in Kapitel 58, wo es darum geht, dass wir zur Gesundheit kommen, wo wir frei werden sollen von dem, was uns belastet. Und Jesaja 58, da sagt Gott, Viermal. Lass los. Er beschreibt das wahre Fasten. Er sagt hier in Vers 6, das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Es ist zu Unrecht, dass wir andere Menschen an uns binden. Es ist Unrecht. Welche du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, welche du beschwerst. Nun, es gibt ja noch lebende Leute, die müssen wir beschweren. Denen müssen wir hinterherrennen. Die brauchen wir für uns selbst. Lass los, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Gib frei, welche du drängst. Und damit er fest ist, reiß weg allerlei Last. Das ist die Abwahl. Ich kann das nur tun, wenn ich erkenne, dass das, was ich tue, Unrecht ist. Deshalb ist die erste Wahl der Gnade, ist das loszulassen, was mich betrügt, den Zustand, in dem ich geboren bin, muss ich kreuzigen. Weil er kann mir zu nichts helfen, Er zerstört mich. Ich muss den Zustand in meinem Geist verändern und wähle anstelle eine neue Identität, das Leben Jesu. Das ist die Wahl der Gnade. Sie liegt darin, das Alte loszulassen und das Neue aufzunehmen. Das ist alles. Das ist alles. Wenn ich das neue Leben Jesu habe, Christus in euch, wenn ich weiß, ich bin das Kind Gottes, was ist dann die Folge? Wohin führt dies? Dann die Menschen verschwinden und anstelle kommt Gott. So einfach ist es. In dem Moment, wo ich Gottes Kind bin, verschwindet der Mensch. Das Kind ist nicht mehr mein Kind. Ich lasse Gott darüber entscheiden. Die Mutter ist nicht mehr meine Mutter. Ich habe keinen, ich bin, wenn ich vollkommen in Christus bin, wo Paulus uns ja hinbringen will, wo diese Reinigung uns hinbringen will, dann habe ich mit meinen Mitmenschen nur noch am Ausgang eine Verbindung. Am Ausgang bin ich mit ihnen zusammen, aber ich habe keine Bindung in Vertrauen und Glauben an sie. Dann ist Gott mein Vater. Er ist mein Alles geworden. Aus dem Zustand der Wahrheit kann ich mich nicht an etwas anderes außer an Gott binden. Das ist ein Automatismus. Der Glauben und das Vertrauen unterliegen nicht unserem Willen. Sie werden ständig ausgeübt und darüber bestimmt, wer ich bin. Das verstehen viele nicht, weil sie denken, der Wille liegt am Eingang in den Geist. Das kann er nicht, weil er muss ja über Dinge erst entscheiden, die aufgenommen wurden. Auf eine Aufgabe. Als Adam das Wort Gottes hörte, wofür er gemacht ist, dass er jetzt da ist, um den Tieren Namen zu geben, dann hat er das natürlich getan. Sein Wille hat das ausgeübt, weil er im Glauben und Vertrauen an Gott gebunden war. So, der erste Punkt, der sich ändert, wenn ich das alte Leben abwähle und das neue Leben aufnehme, habe ein neues Objekt, habe ein neues Leben, einen neuen Geist. Das alles geschieht jetzt durch den Glauben, aber das ist das, was passieren muss. So, jetzt habe ich Gott. Was passiert jetzt mit meinem gefangenen, im Zwang befindlichen Willen? Nun, es ist ja selbstverständlich, er wird frei. Der Wille wird frei, es existiert kein Zwang mehr. Ich kann die Toten lassen, ihre Toten begraben, wie Jesus sagt. Ich kann das, was nicht unter meiner Aktionssphäre ist, wegtun. Das ist nicht mehr mein. Der Wille ist frei. Er hat keinen Zwang mehr. Und was passiert dann mit dem Körper? Nun, er hat nur positive Emotionen. Er fühlt sich wohl. Er ist in einem Wohlbefinden und er wird gesund. Das ist die Wirkung des neuen Lebens. Deshalb, als die Menschen zu Christus kamen, wurden sie gesund. Warum? Weil sie ihn annahmen. So, jetzt verstehen wir den Text in Philipper 2, 12 und 13. Ich soll mich fürchten und zittern, festzuhalten an meinem angeborenen Zustand. Das sollte mir Furcht einjagen, dass ich im Selbstbetrug bleibe. Das sollte ich unbedingt wollen, frei werden. Und jetzt, wenn ich das Leben Jesu aufnehme, dann gibt er mir wieder das zurück, was mir gehört, nämlich mein Wille, der dann ausführt durch meinen Körper das, was richtig und gut ist. So wird Gott das Wollen und das Vollbringen in uns. Nicht indem er unseren Geist steuert, nein, durch das neue Leben, durch den veränderten Zustand meiner Identität. Glaube ich jetzt Gottes Wort und die Aufnahme des Wortes Gottes setzt den Willen frei, weil das ist das, wozu das Wort Gottes gemacht worden ist, dass der Wille frei darüber tut, was er tun soll. Wenn der innere Zustand der Wahrheit aus dem Worte Gottes lebt, dann kann nie ein Gefangenschaft entstehen. Aus dem Vertrauen zu Gott kann sich nichts Böses herauskommen aus dem Geist des Menschen. Deshalb brauchen wir zu verstehen diese Punkte, die ich aufgeführt habe. Und ich habe sie schon häufig erklärt, aber ich hoffe, diesmal war es noch leichter und noch verständlicher. Ein letzter Gedanke ist, was ist die Übergabe? Es wird viel davon gesprochen, dass wir uns übergeben sollen, nicht? Also, was bedeutet Übergabe? Und da sind wir natürlich, wenn wir den Menschen nicht verstehen, wiederum in einem völligen Durcheinander. Und das Durcheinander werden wir gleich sehen. So, die Übergabe geht darum über die Aktionssphären Gottes und die Aktionssphäre des Menschen. Der Mensch wurde eine Aktionssphäre gegeben, in der er handeln und agieren soll in seinem Geist. Und ist der Geist im Zustand der Wahrheit, dann bleibt der Geist des Menschen und das, was der Mensch tut, in seinem Aktionsbereich. Und da kann er tun und lassen, was er will. Es geht, er kann nie was Falsches tun. Jetzt im Zustand des Irrtums bleibt natürlich der Aktionsbereich gleich, aber die Idee, ich bin Gott, verführt mich dazu, dass ich aus meinem Aktionsbereich herausgehe. Jetzt habe ich nicht mehr und sehe nicht mehr meine Grenze. Jetzt muss ich das Kind, das gestorben ist, auferwecken. Ich weiß noch, als die Freundin, die zukünftige Frau meines Schwagers, in einem Verkehrsunfall gestorben ist, wo sie zusammen mit ihm im Auto war, er hat überlebt, sie ist auf der Stelle tot gewesen. Als sie gestorben war, das war in den 90er Jahren, wie ich wollte, dass sie auferweckt wird. Ich wollte für Gott ein großes Wunder erleben. Ich bin an die Union gegangen, an die Leiter dort, die hohen Prediger, habe gesagt, wer kann denn hier Tote auferwecken? Hat Christus nicht gesagt, ihr werdet Tote auferwecken? Und sie haben mich nur ausgelacht. Warum wollte ich die Toten auferwecken? Ging es um die Tote? Nun, vordergründig dachte ich, es geht um Gott und um seine Ehre und um seine große Herrlichkeit. Um viele Menschen dazu zu überzeugen, dass es Gott gibt. Und Gott hat kein Interesse daran, Menschen zu überzeugen, dass es ihn gibt, weil das ist selbstverständlich. Das Interesse Gottes ist, dass wir unsere Grenzen erkennen, wo wir sind. Man will das Wunder ja tun, um seinetwillen. Jesus war hier. Deshalb hat er jedes Wunder getan aus der Kraft seines Vaters. Er blieb immer in seinem Aktionsbereich. Kam nie raus, weil er lebte in der Wahrheit. Der Mensch im sündigen Zustand, im Zustand des Selbstbetrugs, muss sich in Gottes Bereich einmischen. Alle Probleme des Menschen kommen dadurch, dass er nicht in seiner Aktionssphäre bleibt. Das ist sein Problem. Er muss Tote auferwecken, er muss Kranke unbedingt heilen, er muss dies, er muss den Teufel bekämpfen. Er muss immer Dinge außerhalb von sich, er muss die Viren oder was auch immer es ihm angeboten wird. Er muss sich in den Einflussbereich, in den Aktionsbereich, wo nur Gott etwas zu suchen hat, da muss er hinein, weil er hält sich ja selbst für Gott. So, was ist nun Übergabe? Der Mensch verliert die Kontrolle über sich selbst, weil er Gottes Sphäre kontrollieren will. Was ist nun Übergabe? Was muss der Mensch denn übergeben? Ich hoffe, dass jeder versteht, man muss ja nur bei der Übergabe etwas aufgeben. Viele Menschen denken, die Übergabe führt zu der Aufgabe von etwas Gutem. Nein, ich soll nur aufgeben. Das Ding, was mich betrügt, der Zustand, in dem ich geboren bin, muss aufgegeben werden, damit ich auf den Zustand zurückkomme oder in die Aktionssphäre zurückkomme, in der ich nur allein was tun kann. Der Verzicht auf den Selbstbetrug ist die Übergabe. Wir geben Gott nie etwas bei der Übergabe, was gut ist. Wir geben ihm den Müll. Wir geben ihm den Zustand unseres Herzens, damit wir wieder in unseren Aktionsbereich zurückkommen und dort auch verharren. Das können wir natürlich nur, wenn wir das haben. Aber solange die Übergabe bezieht sich ja nur auf die Aufgabe des Falschen in mir, nicht auf die Aufgabe der guten Sachen. Dann kommen die Leute und sagen, ja, gib deinen Appetit auf, den Appetit hat uns Gott gemacht. Gib auf, dass du das isst oder das jenes isst. Das ist nicht die Aufgabe. Wenn ich in der Wahrheit bin, dann kann ich alles. Deshalb sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aber ich kann ja Christus nicht aufnehmen, solange ich dort der Gott bin. So, die Übergabe, das ist das, was wir in Jesaja 58 gelesen haben, bezieht sich nur auf das Wegtun des falschen Zustandes, das Kreuzigen des Selbstbetrugs. Das ist Übergabe. Ich möchte es noch einmal betonen, was Übergabe nicht ist. Was ist die Übergabe nicht? Sie ist nicht der Verzicht auf die Selbstkontrolle in meinem Bereich und die Erwartung, dass Gott meinen Bereich übernimmt. Das ist Übergabe nicht. Aber genau das tun die Menschen heute. Genau das tut die ganze Christenheit, weil sie versteht nicht, dass, um was es geht. So sie glauben, sie müssten aufgeben, sich selbst zu steuern. Aber die Bibel sagt, wir müssen doch zurückkommen, dass wir in unserem Geist die völlige Steuerung haben, dass wir wieder über uns frei bestimmen können. Dazu sind wir geschaffen. Dazu sollen wir erlöst werden. Aber wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir es immer umgekehrt machen. Wir werden nie aufgeben den Bereich, wo wir uns in Gottes Angelegenheit einmischen, werden aber dafür immer dazu sagen, Gott muss jetzt an meiner Stelle denken, er muss an meiner Stelle Entscheidungen treffen, er muss die Kontrolle über mein Leben übernehmen. Oh, was für eine schlimme Lehre das ist. Dass man lehrt, dass Gott uns gemacht hat, uns wie soll ich sagen, Roboter zu steuern. Menschen beten, nimm du mich unter deine Herrschaft. Gott hat mir meinen Bereich gegeben. Da wird er sich nie einmischen. Sonst hätte er mir ja nicht gegeben. Sonst hätte er mich ja nicht mit der Fähigkeit ausgemacht, so wie er aus mir heraus zu handeln. Ich bin nur abhängig, er ist unabhängig. Aber das, was er mir gegeben hat, zu tun, wird er nie an meiner Stelle tun. Und so ist beim Menschen das ein Durcheinander. Wir geben das auf, über das wir Kontrolle haben sollen. Und wir geben das nicht auf, worüber wir keine Kontrolle haben sollen. So, wie soll da je Erlösung stattfinden? Deshalb bleibt Gott nichts anderes übrig, außer den Schmelztiegel zu nehmen und uns anhand dessen, was wir fühlen und dessen, was wir wahrnehmen, erkennen, dass etwas an unserem Zustand nicht stimmt. Und das muss verändert werden. Möge Gott uns helfen, diese Dinge klar und deutlich zu verstehen, damit wir nicht mehr im Selbstbetrug sind. Und damit wir wirklich erleben das, was der Paulus hier sagt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Amen.